Doch heute sind wir unterwegs mit Jesus. Und heute wollen wir die Herausforderung der Nachfolge annehmen. Es ist also weniger Kraft in den Schenkeln gefragt, sondern eher Anstrengung des Kopfes. Denn wir haben uns ein Stück zurückgezogen, wir als Jünger Jesu, haben uns niedergelassen, sitzen, erzählen, essen, trinken. Doch was macht Jesus? Wir lesen in Lukas 9, ab Vers 18. Und es geschah, als er für sich allein betete. Da waren die Jünger bei ihm. Ihr seid ja dabei, ja? Ihr seid ja die Jünger. Nun erzählt doch mal, wie seht ihr Jesus vor eurem Auge? Als er allein betete, waren die Jünger bei ihm. Wie seht ihr ihn? Also ganz spontaner Eindruck von euch. Ich gebe ihn dann gern weiter, einfach mal, dass wir ihn alle hören. Seht ihr Jesus vor Augen? Steht er, sitzt er, liegt er, kniet er? Wie hat er die Hände? Was sagt er? Sagt er gar nichts? Wie seht ihr ihn? Als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm.
Ich dachte im ersten Moment so, sind die Jünger bei ihm, wenn er allein betet?
Ja, wieso sind die Jünger bei ihm, wenn er allein betet? Geht das überhaupt? Muss ja irgendwie, steht ja hier. Also in meiner vagen Vorstellung sehe ich das so, dass Jesus ein Stückchen abseits unter einem Baum sitzt, die Hände, das Gesicht bedeckend, und sichtbar im Gespräch ist. Ja, im Gespräch, als wenn er mit jemand kämpft. Ein Disput. Und auf einmal nimmt er die Hände vom Gesicht, schaut zu den Jüngern. Und dann lesen wir weiter. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Wie kommt Jesus darauf? Also es ist anzunehmen, dass Jesus so als sich selbst genügend unter dem Baum sitzend seine Jünger um sich hat, wie so ein Planet seine Monde. Und noch weiter, der Sternenstaub, so die Volksmenge, sich in weiterer Entfernung um ihn lagerte. Die Jünger konnte er mit einer einfachen, normalen Sprache ansprechen. Die Volksmenge aber hörte ihn nur, wenn er etwas lauter redete, denn sie war weiter weg. Und dann sprach er zur Volksmenge, zu den Jüngern, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Also ich vermute, Jesus, ich vermute es, dass du gerade darüber mit deinem Vater im Himmel gesprochen hast. Wer bin ich? Wer bin ich? Gute Frage. Wer bin ich? Da kommt mir gleich die Idee, mal zu fragen, wer bin ich denn? Oder wer bist du? Hartmut, wer bist du? Sag es mir. Hartmut, okay. Sarah, wer bist du? Sarah? Und du, Erwin?
Ich bin ein Mensch, ja, ein Gott. Gott klagt und 75 Jahre fast ist. Das ist mein Leben, das ist so. Auch weiter geht trotz meiner Schwester, die gestorben ist. Mhm. Das prägt den Menschen schon, wenn man sein Umfeld sieht, dass da zu beerdigen, ich war gerade wieder zu beerdigen. So ist das Leben.
Ja. Du bist ein Mensch, der an Gott glaubt und 75 Jahre ist und gerade geprägt bist von einigen Beerdigungen. Und das sicherlich ein Stück nachdenklich und traurig stimmt. Wen könnte ich als nächstes fragen? Spürt man da so eine Angst in sich hervorsteigen? Ja, wer bin ich? Ja, jetzt fragt er mich, wer bin ich? Und Jesus fragt die Jünger, was sagen die Mengen, wer ich sei? Ich glaube, er hat genau diesen Kampf durchfochten. Wer bin ich? Und interessant ist, was die Volksmenge sagt. Also aus dem Mund der Jünger. Die sagt nicht, du, klar, du bist Jesus von Nazareth. Du bist der Sohn von Josef, beziehungsweise der Sohn der Maria. Nein, die Volksmenge sagt anderes. Und sie antworteten und sprachen, Johannes der Täufer. Andere aber, Elia. Andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Na, das ist ja interessant. Also, da fragt Jesus, was denn die Leute denken, wer er sei. Und er bekommt zur Antwort, dass er ein ganz anderer sei als Jesus. Krass. Also du bist Frieda. stellt euch das mal vor. Wenn ihr beim Namen genannt werdet und ihr werdet mit eurer Oma, eurer Uroma, Opa, mit irgendeiner Größe verglichen, die schon das Zeitliche gesegnet hat. Daraus lernen wir einiges. Das Erste, was wir lernen, ist, dass es zu dieser Zeit als durchaus normal angesehen wird, dass Menschen sterben und wieder da sind. Also es war im Gedanken des Volkes drin. Die Volksmenge hätte das nicht so gesagt. Es wird fast wie ein Kreislauf vermutet im Volk. Ja, der Elia damals, den kannte ja keiner mehr. Aber Elia, das war ein Mann, das war ein Prophet. Der hatte noch Zug, der hatte noch so richtig was gesagt. Der hatte noch das Volk auf den Kurs eingeschworen. Der hatte seinen Gott noch verteidigt. Gegen den König, gegen die Obrigkeit, gegen die Mächte der Welt. Ja, und Johannes den Täufer, den kannten viele noch. Weil der hat ja am Jordan gepredigt. Der hat Menschen getauft. Der hat aufgerüttelt. Der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat Klartext gesprochen. Der war brutal. Aber auch völlig inspirierend. Der hat das Volk wieder auf Gott hingewiesen. Er hat darauf hingewiesen, dass ein Mensch sich ändern muss, dass er umkehren muss, dass er sein Handeln ändern muss, damit er in Gottes Augen Gerechtigkeit erfährt. Und den hatte der Herodes, der die Macht zu der Zeit repräsentierte, hat er einkassiert, weil er hat nämlich auch den Herodes im Visier gehabt und kritisiert. Und daraufhin musste er sterben. Und das Volk hat gelitten. Weil da war endlich einer, der die Wahrheit gesagt hat. Und der musste sterben. Und wie sehr wünscht man sich, dass dieser eine wieder aufersteht. Wieder da ist. Wieder predigt. Wieder dem Volk dient. Und so gibt es manch andere, die ebenfalls mit sehr deutlichen Worten Wahrheit gesagt haben und auf das Leben, auf Gott hingewiesen haben. So die anderen Propheten. Was zeichnet Propheten aus im Allgemeinen? Was meint ihr? Also er wurde mit Propheten verglichen. Schön, das Volk sieht Jesus als einen Prophet. Was macht ein Prophet?
Er ist das Sprachrohr Gottes.
Das Sprachrohr Gottes, ja, okay. Und das ist ja relativ schön. Man sitzt irgendwo im Tempel, hat seinen Priesterstab und dann verkündet man dem Volk salbungsvoll, was es tun soll und alle sagen ja. Okay?
Teilweise.
Zum Teil, ja. Ja?
Der Prophet hat die härtesten Kämpfe zu durchleiden.
Ein Prophet hat die härtesten Kämpfe zu durchleiden? Vielleicht wäre es jetzt interessant zu wissen, warum. Um an die Verbindung mit Gott zu kommen. Ich dachte, ein Prophet hat die Verbindung mit Gott.
Weil er auch was sagt, was unbequem ist.
Er sagt, was unbequem ist, okay.
Also, ja.
Was ist wem unbequem? Dem Volk unbequem.
Ja, also auch
okay.
Weisung von Gott, aber dem Volk schmeckt das nicht.
Und dann kommt das Volk und steinigt ihn. Also das Volk bei Jesus ist ja anders, nur das Volk dem ja regelrecht nach. Nachfolgt. Volk, okay.
Auch den Herrschern auf den
Interessant, ja. Und zwar wird es insbesondere gefährlich, wenn man die Herrscher angreift. Aber das Volk, da gibt es ein bisschen Mobbing, das geht schon. Aber wenn man die Herrscher angreift, dann wird es gefährlich. Und das haben Propheten regelmäßig getan. Propheten, also nicht unbedingt, das heißt, sie haben sie angegriffen, sie haben ihnen die Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht gesagt. Und sie lebten deswegen lebensgefährlich. Johannes der Täufer musste nicht sterben, weil er dem Volk die Wahrheit gesagt hat. Ihr müsst euer Leben ändern. Die sind zu ihm gekommen, die wollten ihr Leben ändern. Der ist gestorben, weil er dem Herrscher die Wahrheit gesagt hat. Elia war deswegen in Todesbedrängnis, weil er dem Herrscher die Wahrheit gesagt hat. Und selbst der Prophet bei David, wie hieß er?
Nathan.
Der lebte sehr gefährlich, dem David die Wahrheit zu sagen, obwohl David ein frommer Mensch war. Und er hatte sie dem Herrscher gegenüber ausgesprochen. Der herrschenden Macht. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Alle die Propheten. Sie gingen ans Zentrum der Macht ran. Sie waren nicht die Macht. Sie kritisierten die Macht. Okay. Da kommt so ein Stück zum Ausdruck, wie unsere Welt tickt, in einer Kräftepolarität. Das geht ganz im Kleinen los. Zwei Kinder, die spielen. Wie lange geht's gut? Oh, Weilchen. 5 Minuten. Und schon kommt die Polarität zum Ausdruck. Also Frieden ist nicht unbedingt so in die Schöpfung hineingelegt, sondern man sucht den Widerspruch, man sucht, was seins ist. Man sieht nicht, was das anderen ist. Weiter geht es in der Schule. Wenn sich Cliquen bilden und Polaritäten ausbilden oder wenn man gegen den Lehrer oder die Lehrerin einen Widerstand aufbaut. Ja, selbst wenn sich zwei Menschen lieben und ihr Leben lang zusammen sein wollen und schwupps kommt diese Polarität und zerhaut das. Und es kommt vor, dass dieses Leben hin und wieder zur Hölle gerät. Aber loslassen können sie auch nicht. Und wenn sie loslassen, gibt es andere Polaritäten, die die gleiche Gefahr darstellen. Und wenn ein Mensch die Macht über eine Stadt, ein Land hat, dann will er sie nicht wieder hergeben. Dann will er sie fest in den Händen halten. Und unsere Demokratie, die wir hier haben, ist so ein doch etwas weises Mittel, einem Menschen diese Macht wieder zu entringen, ohne dass es gleich Mord und Totschlag gibt. Weil man hat aus den vergangenen Geschichten bitter gelernt. Und jetzt ist es spannend. Also die Volksmenge sieht Jesus als Propheten, als einen, der den Machtkern dieser Welt einstachelt. Und dann fragt Jesus, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Und Christus, das ist der König, der Gesalbte, der Machthaber. Versteht ihr, was mir so durch den Sinn geht? Was die Pointe auch dieser Geschichte in diesem kurzen Versen ist? Hier geht es nicht darum, dass jemand da ist, der die Macht stachelt, sondern hier geht es ja darum, dass jemand da ist in einer absoluten Demut, der die Macht darstellt. Das ist nicht mehr Johannes der Täufer. Das ist nicht mehr Elia. Das ist nicht mehr Hesekiel, Jesaja. Nathan, das ist der König, das ist der Machtpol, der unsichtbare Machtpol in dieser Welt. Und damit tritt er einen Anspruch an, der alles herausfordern muss, der sämtliche Machthaber dieser Welt herausfordert, und sie zum Duell zwingt. Er aber redete zu ihnen ernstlich und gebot ihnen, das niemand zu sagen. Also Jesus Christus, also Jesus von Nazareth, als Christus, als König, das war für uns Jünger zu der Zeit eine neue Erkenntnis. Also wir wussten ja schon, die Zeit, die wir mit ihm gelaufen sind, das ist was ganz Besonderes. Das ist ein von Gott gesalbter, das ist ein gesegneter Mensch. Er tritt auf wie ein Prophet. Aber dass er der König ist, der Regent, der über dieser Welt steht, das haben wir uns nicht getraut zu denken. Das ist stark. Jesus ist der vom himmlischen Vater eingesetzte Machtpol, unsichtbare Machtpol in dieser Welt? Unglaublich. Und dann sprach Jesus, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Sohn des Menschen. Das ist auch eine Bezeichnung, die dem König gerecht wird. Ein Sohn des Menschen ist ein Abbild des Menschen, so wie er vom Schöpfer gedacht ist. Also quasi das Original des Menschen. Seht, welch ein Mensch. Und zwar nicht in seinen ausufernden, zerstörerischen, kaputtmachenden, sondern in seinem Leben schaffenden. Und zwar nicht nur in seinem nach dem Tode Leben schaffenden, sondern hier und jetzt Leben schaffenden. Deswegen waren die Jünger doch bei ihm. Deswegen war die Volksmenge ihm doch nahe, weil er Leben geschaffen hat, weil er Leben wieder in Ordnung gebracht hat, weil Menschen sich gefreut haben in seiner Nähe, weil sie glücklich waren. Die brauchten das nicht beschreiben. Da war einfach so eine Welle des Glücks. Und in der Nähe von Jesus hatte man sich von so einer Welle sanft überrollen lassen. Das war gut. Und dann sagt dieser Jesus doch relativ harte Worte. Er sagt etwas von Leiden. Er sagt etwas davon, dass er getötet wird und dass er wieder aufersteht. Ja, wieder auferstehen, das kennen wir. Das dachten wir ja auch von Elia und von Johannes dem Täufer und vielleicht den anderen Propheten. Nicht unbekannt. Okay, was verbirgt sich dahinter? Auch ein Naturgesetz? Etwas unklar, die Worte Jesus. Also wir dürfen mal alles vergessen, was wir aus der heutigen Zeit wissen, sondern zu der Zeit wussten wir noch nichts von dem Tod Jesu, von der Kreuzigung, vom Leiden und auch von Auferstehen nicht. Wir wussten nichts davon, dass die Gemeinde sich entwickelt, dass sie groß wird, dass sie die ganze Welt überspannt, dass sie aber auch viele, viele Irrwege geht und immer wieder in all den Jahrhunderten neu aus sich herausgeboren werden muss. Das wussten wir alles nicht. Und dann hören wir diese Worte. Und dann spricht Jesus: Wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Na, das ist ja spannend. Jesus, was sagst du hier? Wie sollen wir das tun? Na klar, wir wollen dir nachkommen, wir wollen dir nachfolgen. Wir haben doch gemerkt, dass du diese Wellen des Lebens aus dich raussprudeln lässt. Und dass es uns gut tut, dass es uns immer und immer wieder gesunden lässt, dass es unseren Geist wieder auffrischt. Und nun sagst du etwas, was mit dem gar nicht zusammenzuhängen scheint. Wir sollen unser Kreuz täglich aufnehmen. Was ist das? Oh, da habe ich lange, lange, lange gegrübelt darüber. Was hat es damit auf sich? Wir Jünger kannten das noch gar nicht, die Geschichte mit Jesus und dem Sterben am Kreuz. Also was sagt er damit, dieses Kreuz aufnehmen? Es ist schwer. Es ist schwer so zu lesen, weil zum einen habe ich gefragt, gab es vielleicht in der Zeit so eine Art Sprichwort, das man mit dem Kreuz verbunden hat. So klingt es fast. Und zum anderen habe ich gefragt, Kreuz? Im Griechischen steht Stauros da. Und das ist sehr schwierig auszulegen. Es kann Kreuz bedeuten, also im Deutschen Kreuz. Es kann auch Pfahl bedeuten. Es ist etwas Aufrechtes. Es gibt verschiedene Meinungen darüber. In Wikipedia lesen wir zum Beispiel, dass bis 100 vor Christus darunter ein Pfahl zu verstehen war und danach immer mehr auch die Kreuzigungsmethode der Römer quasi sich da manifestierte und durchaus auch ein Querbalken zu denken war. Wiederum hat ein schwedischer Forscher 2010 eine Doktorarbeit rausgebracht. Er heißt Gunnar Samuelsen und er hat die Sache untersucht und hat festgestellt, das Kreuz, so wie wir es kennen mit Querbalken, das ist zu der Zeit nicht zu interpretieren. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Das wiederum stärkt ein bisschen die Ansichten unserer nicht so sehr geliebten Nahestehenden, den Mormonen und den Zeugen Jehovas, die das ebenfalls kritisch sehen. Okay, sei es dahingestellt. Auf alle Fälle bedeutete das Kreuz ein Gebilde, welches etwas zur Schau stellte. weil es nämlich nach oben ging. Und meistens waren es Menschen, die zum Beispiel getötet wurden und zur Demonstration, schaut an, aufgehängt wurden. Und damit es noch ein bisschen grausamer wurde, hat man dann auch Lebende aufgehängt. Egal wie. Und dieses Kreuz ist sprichwörtlich geworden. Ich habe gesucht und ich habe gefunden bei einem Zeitgenossen von Jesus. Der hat gelebt 1 nach Christus und ist gestorben 65 nach Christus. Also er ist älter geworden als Jesus selber, ungefähr fast zur selben Zeit geboren. Er ist geboren in Spanien, ist dann ganz gern in Rom gewesen und auch in Alexandrien, weil es ihm gesundheitlich in Alexandrien am besten ging. Und dieser Mensch heißt Seneca Lucius Annaeus. Einer, der sehr viel geschrieben hat und von dem wir auch sehr viel erhalten haben. Und natürlich schon spannend, was der schreibt, weil er ja sein Stück dieses Zeitgeschehen wiedergibt und was die Menschen damals gedacht haben. Und er schreibt ein Buch, De Vita Beata. Das Leben der Glückseligkeit. Und ich lese mal vor. Also nicht vergessen, er ist ein Zeitgenosse, kein Weggenosse, ein Zeitgenosse von Jesus. Aller Wahrscheinlichkeit kannte er Jesus nicht einmal. Zum Ende seines Lebens war er Erzieher vom hochgelobten Kaiser Nero. Und er hat sich vorgenommen, diesen Nero in einem guten Sinne zu erziehen, hat später festgestellt, es ist ihm gründlich misslungen. Und der Nero hat ihm dann den Befehl zum Selbstmord gegeben. Aus Gründen, die wir jetzt nicht näher erläutern wollen. Er selbst war nicht arm, war reich, hing der Lehre der Stoa an, also stoisch leben, das klingt so ein bisschen abgeklärt einfach, wurde kritisiert dafür, dass er zum einen Einfachheit lehrte und selber anderes lebte und hatte das auch in seinem Werk vom glückseligen Leben ein Stück aufgearbeitet. Ich gebe euch mal 1, 2, 3 Kostproben, denn sie erleuchten unseren Bibeltext durchaus. Er schreibt, glückselig zu leben, mein Bruder Gallio, das wünschen alle. Aber um zu durchschauen, was es sei, wodurch ein glückseliges Leben bewirkt werde, dazu sind sie zu blödsichtig. Und zu einem glückseligen Leben zu gelangen, ist eine gar nicht so leichte Sache, dass sich jeder umso weiter davon entfernt, je rascher er darauf losgeht. Wenn er einmal den Weg verfehlt hat. Denn dieser führt nach der entgegengesetzten Seite. Das ist ja spannend. Also da schreibt einer, der sich ein Leben lang über die Glückseligkeit Gedanken gemacht hat, schreibt, dass es nicht gelingt, das Glück direkt zu kaschen. Es wupst weg und es wird das Gegenteil draus. Was sagt Jesus? Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ist das nicht ganz ähnlich? Ich will mein Leben retten. Blub, es ist weg. Ich will Glück. Wo ist es hin? Es heißt nun nicht, dass ich mich ins Unglück stürzen muss, um glücklich zu sein, aber es heißt, dass ich einfach mal eine ganz große Gelassenheit übe. Glück? Oh ja, das ist schön. Aber ich werde es doch nicht an den Haaren herbeiziehen, oder? Und jetzt schauen wir uns mal um. Also wir müssen jetzt nicht bei uns gucken, nein, aber bei anderen. Wie viele Leute wollen denn ihr Glück an den Haaren herbeiziehen? Also ich finde, das machen ziemlich viele. Und jetzt die Frage, wie vielen von denen gelingt das? Und da finde ich, es gelingt ziemlich wenigen. Und das bestätigt mir wiederum die Worte von Jesus und die Worte von Seneca. Und er schreibt weiter, solange wir freilich überall hin herumschweifen, keinem Führer folgend, sondern dem verworrenen Gelärme und Geschrei, der uns nach ganz verschiedenen Seiten hinrufenden, so wird unser so kurzes Leben unter stetem Irrgehen verfließen. Auch wenn wir uns Tag und Nacht um eine richtige Einsicht bemühen. Daher entscheide man sich sowohl, wohin man wolle, als auf welchem Wege und nicht ohne einen kundigen Führer, der das, worauf wir zuschreiten, bereits erforscht hat. Weil hier nicht dasselbe Verhältnis stattfindet wie bei den übrigen Reisen. Bei den übrigen Reisen lassen wir uns vom Fußpfad, den man festhält, und den Bewohnern der Gegend, die man befragt, nicht irren. Aber hier täuscht gerade der betretenste und besuchendste Weg am meisten. Das schreibt Seneca. Er schreibt, nochmal ein bisschen übersetzt, wichtig, nicht einfach so herumirren, sondern sich einen Führer suchen. Also Führer ist in dem Deutschen ganz schlecht. Sich einen Chef suchen.
Guten Hirten
suchen, ja, klingt besser. Sich einen Menschen suchen, der das schon durchlebt hat. Wer hat es denn schon durchlebt? Das glückselige Leben, genauso wie das Leiden, wie den Tod und wie die Auferstehung. Und jetzt verstehen wir auch, dass Christen in aller Welt dieses scheinbar Unmögliche glauben und davon ein glückseliges Leben erlangen, weil Jesus für uns der ist, der führt. Und weil Jesus für uns zu dieser Zeit der gewesen ist, der uns führt. Und selbst als er harte Worte ausspricht und die große Volksmenge damit nichts anfangen kann und weggeht und so ein kleines Häuflein seiner Jünger übrig bleibt, bietet Jesus an: Und ihr wollt ihr auch gehen? Also wenn ihr wollt, es wäre schade, aber ich will euch nicht hindern. So höre ich das. Und dann sagen die Jünger: Herr, wohin sollen wir gehen? Also wir würden ja weggehen, aber wir wissen nicht wohin. Du hast Worte ewigen Lebens. Ist das nicht klasse? Können wir uns einen besseren Menschen vorstellen, der uns durchs Leben führt, der uns eine so große Freiheit lässt, der uns nicht an die Kandare nimmt und sagt, du hast einmal ja gesagt, du musst jetzt dienen, sondern der einfach sagt, schau, folge dem Leben, folge dem Vater im Himmel und ich bin da. Ich habe alles getan, alles durchlitten, ich bin wieder auferstanden und jetzt bin ich da, um dir den Weg zu weisen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das darf er sein. Ist das nicht toll? Also wir folgen jetzt den Ratschlägen von Seneca. Der sagt nämlich, folge jemand, der alles erlebt hat, alles durchlebt hat. Und dann, lass dich nicht von dem Weg täuschen, den die meisten gehen. Denn in diesem Falle, in diesem Lebensfalle, ist dieser Weg meistens irreführend. Auch spannend. Wie sagt Jesus? Ihr seid das Salz der Erde. Du kleine Herde. Ja, das ist nicht der Weg der Massen. Das ist nicht der Weg, der von allen umjubelt wird und den alle gehen werden. Es wird nie so werden, dass Jesus Christus Nachfolger auf der ganzen Welt hat und die anderen in der Minderheit sind. Es wird nicht so werden. Und dann sagt der Seneca noch etwas über das Kreuz. Das finde ich enorm spannend. Und zwar, er musste sich gerade verteidigen, dass er quasi einen hohen Standard für sich nimmt und selbst diesen hohen Standard gar nicht so genügt. Und dann macht er sich über Leute lustig, die nämlich über die alten griechischen Philosophen gelästert haben, beziehungsweise meinten, sie interpretieren zu müssen, weil sie ja über diesen Philosophen stehen. Und an diesen Philosophen noch so ein paar Sachen auszusetzen haben. Und diese Menschen, die sich quasi über alles erheben in ihrer Leichtfertigkeit und sich über alles lustig machen, denen gibt er mit. Was Wunder, wenn sie von heldenmütigen, ungeheuren, alle Stürme des menschenlebenden, überdauernden Taten sprechen. Also von diesen Philosophen und Helden. Sie sich vom Kreuze loszumachen streben, in welches jeder von euch selbst seine Nägel einschlägt. Wow, Das schreibt er ungefähr 55 nach Christus. Und ich glaube nicht, dass die Geschichte vom Kreuz da schon die Runde gemacht hat, so großartig. Also er schreibt, dass Menschen, die wollen sich von ihrem Kreuz losmachen. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn ein Mensch ein Kreuz trägt, dann ist das im Sprachgebrauch so, als wenn dieser Mensch dem sicheren Tod entgegengeht. Das Kreuz, das ihm aufgeschultert ist, ist ein Zeichen für alle, dieser wird hingerichtet. Dieser muss sterben. Wenn ein Mensch sein Kreuz auf sich nimmt, dann heißt es, ich bin mir bewusst, ich muss sterben. Ich gehe dem Tod entgegen. Alle Welt flieht dem Tod. Jesus macht Mut, das Kreuz auf sich zu nehmen, dem Tod mutig ins Angesicht zu blicken. Und nun erzählt dieser Seneca, dass sich Menschen von dem Kreuz losmachen wollen, an dem sie hängen, wobei sie selbst ihre Nägel eingeschlagen haben. Das heißt, eigentlich sind Menschen selbst schuld an ihrem Schicksal, von dem sie sich befreien wollen. Und er schreibt weiter, zu Tode geschleppt, hängt doch jeder von ihnen nur an einem Pfahle. Diejenigen aber, die selbst Strafe über sich verhängen, sind an ebenso vielen Kreuzen ausgespannt, als Leidenschaften an ihnen zerren. Und ihre bösen Zungen sind beim Lästern anderer sehr witzig. Ich möchte glauben, sie würden das bleiben lassen, wenn nicht manche vom Galgen herab noch die Zuschauer anspuckten. Das sind Worte. Und da ahnen wir etwas, wie dieses Wort, dieses Sprichwort vom Kreuz durchaus in der Zeit schon im Gedächtnis war. Wie es bei den Leuten verstanden wurde. Und dann sagt Jesus uns, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verliere oder einbüßte? Wisst ihr, diese Worte bringen eine unglaubliche Gelassenheit in mich. Indem ich mein Kreuz auf mich nehme, das heißt nicht, indem ich jetzt alles schleppe, was ich und dann darunter leide und zusammenbreche, sondern es heißt, indem ich einfach mutig auf mein Ende schaue. Und dem entgegensehe. Empfange ich Leben von Jesus Christus. Und es kann sein, dass aufgrund dessen, dass ich ein Jünger von Jesus bin, dass Zeiten kommen, wo gelitten wird, wo andere sich lustig machen, wo man die Arbeit verliert, wo man vielleicht auch das Leben verliert, wo man Repressalien hat. Es kann sein, diese Zeiten kommen. Dann weiß ich doch, dass dieses kurze Leben es nicht wert ist, daran zu hängen um jeden Preis, sondern dass, wenn es Zeit ist, ich es lassen kann, es einfach loslassen kann, weil ich weiß, das Leben damit zu gewinnen. Und diese, ich gebe zu, etwas verrückte Botschaft, die darf uns Christen Mut machen. Und ich spüre es doch selber, indem ich der Gefahr ins Auge blicke, nicht von ihr fliehe, nicht verdränge, indem ich mein ureigenstes Sehnen nach Leben, nach Glückseligkeit, nach Ausbreitung, nach Großwerden, indem ich es verleugne, indem ich sage, stopp, mein Lieber, mal schön langsam. In dem Augenblick durchströmt mich ein tiefer, leiser Friede. Und dieser Friede ist schöner als jede Frühlingslandschaft. Er ist tiefer und kann von keinem Leiden überdeckt werden. Es mag Leiden kommen. Es mag schwer werden, gerade wenn man älter wird. Wenn man die Knochen merkt. Wenn man merkt, das Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Wenn man merkt, der andere überhebt sich über einen und dominiert jetzt, der Jüngere. Man merkt, die Menschen werden weniger, zu denen ich Vertrauen habe. Okay, das ist bitter. Aber dem ins Auge gesehen und sich dem Besten aller Menschen, die führen, anzuschließen, Jesus von Nazareth, Jesus Christus, Jesus der Messias, das ist der Weg, der zum Leben führt. Und ich wünsche uns, dass wir doch dieses Leben in einer inneren, freudigen Gelassenheit in uns kultivieren können, groß werden können. Und ich bin mir sicher, dass dieses Leben eine unwiderstehliche Anziehungskraft hat. So wie Jesus Christus auf uns unwiderstehlich anziehend ist. In diesem Sinne segne uns der Vater im Himmel durch Jesus Christus. Amen.